Doppelblick. Streitfragen aus christlicher und humanistischer Perspektive. Es diskutieren der Physiker Helmut Fink und der Theologe Frank Vogelsang.
Hallo Helmut.
Hallo Frank.
Helmut, wir haben uns vereinbart, dass wir jetzt und in den folgenden Aufnahmen Bücher, die besonders wichtig sind, die wir für besonders wichtig halten, der Diskussion zugrunde legen wollen. Welches Buch hast du mitgebracht?
Ja, ich habe ein Buch von Ludwig Feuerbach mitgebracht, Das Wesen des Christentums. Das ist 1841 erschienen. Ludwig Feuerbach ist als Religionskritiker bekannt geworden. Das Buch war ungeheuer einflussreich im 19. Jahrhundert, aber auch darüber hinaus. Es ist also nicht nur aus der damaligen Zeit heraus zu verstehen, sondern es enthält Grundgedanken, die, glaube ich, bis in die Gegenwart höchst relevant bleiben. Ich möchte vielleicht das Denken von Ludwig Feuerbach in drei knappe Sätze zusammenfassen, wie sie, also zwei davon stehen auch auf dem Ludwig-Feuerbach-Denkmal in Nürnberg, nämlich: Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde und tue das Gute um des Menschen willen. Damit wird also ein ethischer Anspruch formuliert, und man kann sich dazu denken, man soll das Gute nicht um Gottes Willen tun, sondern eben um des Menschen willen. Und ein dritter Satz, der noch dazukommen sollte von Ludwig Feuerbach, lautet: Das Geheimnis der Theologie ist die Anthropologie. Also, der Grundgedanke, der in diesem Buch ausformuliert wird, wird häufig als die sogenannte Projektionsthese bezeichnet, nämlich: Der Mensch ist in seinen Fähigkeiten begrenzt, aber in seinen Wünschen und Bedürfnissen unbegrenzt. Er merkt, dass das alles auf der Welt irgendwie schwierig ist, und projiziert dann seine unendlichen Wünsche und Bedürfnisse gleichsam an den Himmel und fasst sie zusammen in einem göttlichen Übervater, der insofern eine illusionäre Figur ist. Und also der Witz beim Feuerbachschen Denken ist dann, dass wir quasi die Rückprojektion vornehmen sollen, dass wir durchschauen sollen, dass das eine Projektion ist und dann auf die menschlichen Verhältnisse zurückgeworfen sind. Er hat also abstrakte, blutleere Versprechungen der Theologie abgelehnt und hat eben gesagt, es geht um das Wesen des Menschen. Deswegen: Das Geheimnis der Theologie ist die Anthropologie. Das, was uns ausmacht, steckt eigentlich dahinter. Und das können wir sozusagen wieder herausfiltern, wieder dekodieren aus den religiösen Aussagen. Feuerbach sagt an einer Stelle, nicht Gott ist die Liebe, sondern die Liebe ist göttlich. Also, ne, du verstehst sozusagen, dass das Überhöhte steckt in uns drin. Und damit ist auch gesagt, dass das nachvollziehbar ist, dass das seine Funktion hat. Es ist also nicht eine Religionskritik, die einfach die religiöse Botschaft für falsch und dumm und so weiter hält, sondern die dem nachspüren will und die dem eine Funktion zuschreibt, die man eben erkennen und durchschauen kann. Darum geht es in diesem Buch.
Ja, vielen Dank. Natürlich wusste ich davon, dass du das Buch jetzt nun vorstellen würdest. Deswegen habe ich mich natürlich auch meinerseits vorbereitet. Ich finde, ich möchte gerne einsteigen bei einem Punkt, den du jetzt zum Schluss genannt hast. Es geht tatsächlich nicht um eine einfache, banale Kritik und Abwendung von der Religion, sondern Feuerbach möchte gerne die wahren Gehalte von den falschen Illusionen trennen, so nennt er es. Und die wahren Gehalte sind eben anthropologische. In der Religion wird viel Wahres gesagt, aber nicht dadurch, dass man es auf Gott bezieht, sondern man sollte es auf den Menschen beziehen. An einer Stelle sagt dann Feuerbach, dass er kein verneinendes Verhältnis zur Religion hat, sondern ein kritisches. Und das finde ich zunächst mal gut. Und ich sag mal, auch als Theologe kann man daraus viel lernen. Ein Grundelement für mich, um da jetzt sich theologisch dem zu nähern, ist das Bilderverbot unter den 10 Geboten, das 2. Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Menschen neigen dazu, wenn sie von Gott reden, sich ein Bild zu machen von Gott und ihn damit irgendwie festlegen zu wollen. Und was nun Feuerbach deutlich zeigt, ist, dass da eine Identifizierung zu schnell passieren kann, dass man tatsächlich etwas projiziert, etwas auf Gott überträgt und dann meint, dann die besseren Karten im Leben zu haben oder auf der Welt, weil man eben diesen Gott an seiner Seite hat, der aber eine Projektion ist. Gott, man sollte, darf sich kein Bild von Gott machen. Und das andere ist so ein na, durchaus berühmter Theologe des 20. Jahrhunderts, Karl Barth, hat mal in seiner frühen Zeit gesagt, dass der Mensch von Gott reden soll, aber als Mensch nicht von Gott reden kann. Damit ist auch eine Kritik eingetragen. Ganz ähnlich wie bei Feuerbach, aber aus theologischer Perspektive. Das heißt, eine leichtfertige Rede von Gott sollte man immer wehren. Und da ist erstmal Feuerbach vollkommen recht zu geben. Ob man die Konsequenz daraus ziehen muss, dass man dann nicht von Gott reden kann oder dass es besser wäre, allein vom Menschen zu reden, das würde ich stark in Frage stellen. Aber die Aussage, dass die Rede von Gott zunächst mal nie leichtfertig, identifikatorisch, vereinnahmend sein darf, ich glaube, das ist sowohl eine alte Tradition abrahamitischer Theologie, das gilt auch fürs Judentum und auch für den Islam, aber eben auch fürs Christentum, dass nämlich Gott immer größer ist als das, was wir denken. Und das andere ist eben, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, das zu identifizieren. Also von daher finde ich erstmal einen positiven Zugang zu dem, was Feuerbach gesagt hat.
Ja, also tatsächlich, Karl Barth hat sich mit Ludwig Feuerbach beschäftigt und hat ihm dann allerdings in der Endbewertung einen platten Materialismus vorgeworfen. Das wird Feuerbach nicht gerecht, denn es geht tatsächlich um das Wesen des Menschen. Nun ist es eigentlich seit Feuerbachs Zeiten so, dass Theologen es schaffen, sozusagen seinen Beitrag wie eine teilweise berechtigte innertheologische Kritik zu verstehen. Also ihn sozusagen teilweise akzeptieren, ihm ein Stück entgegenkommen, durchaus mit selbstkritischen Tönen in Bezug auf die Religion, wie du das ja auch gerade formuliert hast, aber am Ende eben nicht mitgehen bei der atheistischen Konsequenz, die letztlich schlüssig aus Feuerbachs Denken folgt, obwohl er selber gesagt hat, wer von ihm nur weiß, dass er Atheist sei, der weiß so viel wie nichts. Also er wollte sich darauf keinesfalls reduzieren lassen. Was eben mit seinem Anspruch zu tun hat, das Wesen des Menschen zu durchschauen. Er hat da übrigens die Liebe sehr betont, die aus dem unmittelbaren Verhältnis von Ich und Du kommt. Das ist auch ein wichtiger Teil der Feuerbachschen Philosophie, die er dann später noch ausformuliert hat. Und das war für ihn auch der Ansatzpunkt und die Grundlage für Ethik, dass die Menschen nämlich kooperationsfähig sind. Aber alles bei ihm gerahmt durch die Aussage, dass man dazu eben keinen Gott braucht. Das kommt eben nicht von oben, sondern das kommt aus den menschlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen. Wir wollen eben miteinander umgehen und er hat das durchaus auch sinnlich verstanden. Also er war sehr naturnah und hat sozusagen auch die sinnliche Liebe betont. Insofern, ja, ist er in dieser Hinsicht nicht auf Atheismus oder Materialismus zu reduzieren. Also ich würde sagen, du kannst auch in Bezug auf das Menschenbild vielleicht dem Feuerbach noch weiteres entnehmen.
D'accord. Also das klang ja auch schon des Öfteren an. Ich bin ja sehr stark beeinflusst durch so eine phänomenologische Leibtheorie. Also was heißt das? Das ist im Grunde genommen die Erkenntnis, dass was auch immer wir von uns, von der Welt und auch von Gott sagen, wir immer füglich beziehen sollten auf unsere leibliche Existenz. Wir sind endliche Wesen, wir wiegen so und so viel Kilogramm, bestehen aus Neuronen und Kohlenstoffverbindungen und das ist eine relativ nüchterne Geschichte. Und doch sind wir zu höheren Berufen und doch haben wir Fähigkeiten, die weit über unsere jetzt rein materielle Existenz hinausgehen. Und auch da würde ich voll und ganz zustimmen. Wichtig ist nur eben, es immer wieder auf diese materielle Existenz zu beziehen, weil wir sonst ganz schnell dazu neigen, uns zu überheben. Also eine Ideologie zu entwickeln, irgendein Weltbild, das wir meinen, ableiten zu können, das aber in keiner Weise realitätsgebunden ist. Also nüchtern bleiben. Und das gilt insbesondere auch für die Theologie. Meine Sache wäre nur, auch jenseits eines platten Materialismus, den ich auch bei Feuerbach so nicht sehe, die Vorstellung, man könne das Wesen des Menschen ergründen, halte ich für ambitioniert. Ich glaube, dass wir Menschen uns immer auch ein Rätsel sind. Und ich sehe die Rede von Gott auch als eine Fähigkeit, mit diesen Abgründen und Rätseln des Menschen umzugehen. Das heißt nicht, sie zu lösen, aber eben zu erkennen, dass nicht alles, was wir an Fragen haben, aus dem Wesen des Menschen abgeleitet werden kann. Da bleiben noch offene Fragen und diese offenen Fragen kann die Rede von Gott mit aufnehmen. Wie gesagt, immer in dieser Vorsicht, dass sie nicht eine Antwort ist und dass man sie nicht vereinnahmen kann, aber dass man darauf hinweist, es gibt noch mehr als das, was wir vom Wesen des Menschen erkennen können.
Naja, da gibt es bei Feuerbach noch einen kritischen Dreh, nämlich wenn man das Gute und Erstrebenswerte alles auf Gott projiziert bzw. Gott zuschiebt, dann macht man den Menschen selber schlecht. Denn für den Menschen bleibt dann eben nur sozusagen das Bild des Sünders und des Begrenzten und des Abhängigen und so weiter übrig. Und dagegen wollte Feuerbach eben angehen. Also wir sind als Naturwesen, wir haben sehr wohl auch Fähigkeiten und wir sollten unsere Möglichkeiten nicht schlecht machen und sozusagen immer nur glauben, dass alles von einer Gottheit gestiftet wird. Wir können naturbedingt die Dinge auch in uns finden. Und dabei gibt es allerdings eine Formulierung an einer Stelle mal bei Feuerbach, die auch, glaube ich, Missverständnisse ausgelöst hat. Nämlich er hat gegen das negative Menschenbild Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, mal an einer Stelle plakativ gesetzt Homo homini Deus, der Mensch ist dem Menschen ein Gott. Und naja, das würde ich sagen, war ein bisschen so der Überschwang des 19. Jahrhunderts. Was aber dann von theologischer Seite die Kritik ausgelöst hat, dass es gewissermaßen eine Selbstvergottung des Menschen und ein völliges Überschätzen unserer Möglichkeiten und was weiß ich, Allmachtsfantasien damit verbunden sein. So ist es bei Feuerbach nicht gemeint, sondern er wollte einfach ein positives, ein humanistisches Menschenbild verbreiten, das nicht dadurch ausgedünnt und entleert wird, dass man sozusagen immer alles nur auf Gott bezieht. Das war sein Punkt.
Ja, Homo hominis lupus est ist ja bekanntermaßen auch keine theologische Aussage, sondern eine philosophische der frühen Neuzeit. Und ich würde mal sagen, dass man diesen, also wenn man das als deklaratorisch bezeichnet, also als festlegend, dann ist das natürlich falsch. Aber der Mensch kann dem Menschen ein Wolf sein. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz schnell gute Gründe, wenn man die Welt heute schaut, um festzustellen, dass das mit dem Menschen bei weitem nicht nur was Hehres, Helles und Gutes ist, sondern dass da jede Menge Abgründe verborgen sind. Und eben auch damit muss man umgehen, aus philosophischer wie auch aus theologischer Sicht. Ich denke nur eben, dass dieser Zugang, den Feuerbach gewählt hat, dass der durchaus theologisch fruchtbar sein kann. Zum einen negativ, weil man sich davor hütet, im Sinne des Bilderverbots, zu schnell von Gott meinen zu wissen, was man von Gott sagen kann. Wir sind Menschen und bleiben Menschen und wir können nicht tatsächlich so von Gott reden, dass es verständlich ist, sondern wir müssen uns immer umkreisen, haben Erzählungen, haben Hilfestellungen, Bilder. Das ist das eine. Und das andere ist, dass aber, ich denke, von Feuerbach, man sich distanzieren sollte, wenn es darum geht, dann alles auf den Menschen zu beziehen, weil der Mensch ist mir auch zu abgründig. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, naja, der Mensch, dann haben wir das hehre Ideal der Aufklärung und dann wird ja alles gut. Das ist bei mitnichten so. Und von daher, also sage ich mal, theologisch ist es für mich sehr heilsam, dass ich sozusagen immer Gott auch als Kritikort, also als Perspektive, eine kritische Perspektive auf den Menschen sehe. Der Mensch für sich genommen, jo, das ist eine sehr ambivalente Geschichte, mit viel Leid, dass er sich selbst zufügt. Und Gott als Kritikpunkt, als der, der Gerechtigkeit einfordert, der für auch eine umfassende Liebe steht, finde ich einen heilsamen Punkt, um uns Menschen auch noch mal zur Rechenschaft zu ziehen.
Ja, also Feuerbach war in seiner Zeit durchaus herrschaftskritisch. Das war ja die Zeit des Vormärz, vor 1848, und da gab es ja noch Fürsten und Könige und so, und Feuerbach hat republikanisch gedacht. Und das hat auch eine emanzipatorische Note. Also er wollte, dass eben die Menschen ihre Fähigkeiten auch entwickeln können. Und sicher, es kann sein, dass er vom Ideal der Liebe ausgehend vielleicht an manchen Stellen ein etwas zu optimistisches Menschenbild hatte. Das wäre möglich, aber das war damals eben auch mit einer, naja, mit einer positiven Zukunftshoffnung und mit einer aufklärerischen Richtung verbunden. Feuerbach hat auch die Paulskirchenversammlung 1848 besucht, hat sich das angeschaut, ist aber nicht in die Politik gegangen. Er ist Philosoph geblieben und hat seine Thesen dann weiter ausformuliert. Ja, ich meine, was bleibt uns als Menschen denn anderes übrig, als unsere Fähigkeiten in der Erziehung zu trainieren und im Leben auszuprobieren und dabei das Beste zu versuchen? Also, ich meine, ich bitte dich, die Theologie kann doch auch nichts anderes anbieten, oder?
Nein, völlig d'accord. Sie kann nichts anderes anbieten, sie kann aber das Fenster aufrechterhalten, dass das nicht sein sollte. Man könnte dann sagen, sag ich mal, ein platter Realismus ist halt so, ändert sich nicht, so sind sie, die Menschen. Punkt. Naja, dann. Und dann ist man ganz schnell mit einer kleinen Wendung beim Zynismus und sagt, naja, ist halt so. Brauche ich mich nicht aufregen, muss ich auch nicht gegen angehen, ich wusste doch schon gleich, dass das nicht gut geht oder sowas. Und das, glaube ich, wäre fatal. Also
Ja.
diese Perspektive aufrechtzuerhalten, ja, es gibt noch eine Sehnsucht nach einer Welt und die ist nicht einfach illusorisch zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, dass Menschen in Gerechtigkeit, Frieden und Liebe miteinander umgehen. Also das ist ein unaufgehbarer Ansporn und der wiederum, den würde ich ableiten aus Gottes Verheißung. Und auch aus Gottes Zusage. Die kann ich nicht reklamieren, die ist auch keine Lösung für was. Ich sage jetzt nur, wir sind ja heute beim 12. November, wenn wir diese Aufnahme machen. Jetzt ist vor 2 Tagen die Friedensdenkschrift der EKD erschienen. Die hat jetzt auch keine wirklich gute Lösung für die Lösung der Probleme dieser Welt. Was man aber machen kann aus theologischer Perspektive, ist aufrechterhalten, diesen Stachel. Es sollte möglich sein, eine Welt, in der all dieses Leid eben nicht ist, vor allem das Leid, das Menschen sich selbst zufügen. Und das kann manchmal unermesslich sein im Krieg Russland gegen die Ukraine und anderen Dingen mehr.
Ja.
Und daher ist das meiner Ansicht nach ein bleibender Stachel und ich würde das auf Gott zurückführen, seine Verheißung, auf seinen Anspruch an uns.
Ja, also lass mich den Feuerbach noch mal in zweifacher Hinsicht einordnen. Also für die Gefahr des Zynismus kann man ihn definitiv nicht in
Nein.
Anspruch nehmen. Das kommt in seinem Werk nicht vor. Und das hat auch damit zu tun, dass er von Hegel geprägt war. Also seine persönliche Geschichte ist ja die, dass er zunächst 2 Semester Theologie studiert hat. Das trägt, glaube ich, dazu bei, dass er auch von Theologen immer wahrgenommen wurde. Und dann wurde ihm das aber zu eng, es hat ihm nicht eingeleuchtet. Er wollte zur Philosophie, er ging nach Berlin, er hat die Vorlesungen Hegels gehört. Und bei Hegel geht es ja immer darum, dass der Geist sich sozusagen verwirklicht und dass man eine Geschichtsphilosophie hat, dass in der Geschichte eben ja die Dinge zu sich selbst kommen. Und das hat mit einem Fortschrittsdenken zu tun. Und man könnte jetzt meinen, Feuerbach hätte dann auch gedacht, dass die Dinge von selbst besser werden. Das hat er aber nicht, denn er hat sich dann nach einigen Jahren recht markant von Hegel abgewandt, weil ihm das alles zu geistartig und zu abstrakt war und hat dann eben auf die Natur gesetzt und auf unsere natürlichen Bedingungen, auch auf unsere natürliche Einbindung und Abhängigkeit von Naturvorgängen. Also das mal zum einen. Und zum anderen möchte ich noch sagen, Feuerbach ist später vereinnahmt worden und ich denke, davon muss man ihn befreien vom Marxismus. Denn tatsächlich hatte Feuerbach mal Kontakt zum jungen Marx und es war etwa in der DDR-Philosophie so und auch in der Sowjetunion und so, da kannte man Feuerbach immer mindestens dem Namen nach und hat dann gemeint, na ja, der ist im Rahmen einer bürgerlichen Philosophie sozusagen auf halbem Wege stehen geblieben, denn mit seiner Religionskritik hatte er schon recht, aber wenn es wirklich um menschliche Fortschritte geht, dann muss man eben die politischen Verhältnisse ändern, dann muss man die ökonomischen Abhängigkeiten in den Blick nehmen und das hat eben erst Marx getan. So. Und das führt natürlich dazu, dass im Rückblick, auch in der Zeit des Kalten Krieges in den 60er, 70er, 80er Jahren, dann viele wahrscheinlich Feuerbach intuitiv abgelehnt haben, weil sie ihn sozusagen als Vorstufe des Marxismus wahrgenommen hatten. Und das ist aber eine Vereinnahmung. Also ich würde sagen, das Feuerbachsche Denken, das sollte man von dieser späteren Zuschreibung des Marxismus befreien. Er hat für sich selbst gedacht, er hat ein eigenes Werk hinterlassen mit eigenen Schwerpunkten, die für sich stehen können und die man nicht sozusagen in so eine Art von Geschichtserwartung einbetten muss.
Dazu zwei Bemerkungen. Die eine ist, dieser Vorwurf des Zynismus richtete sich jetzt nicht gegen Feuerbach, sondern
Ja.
gegen eine Vorstellung, dass man eben die menschlichen Verhältnisse aus sich selbst begründen könne und damit auch genug habe. Bei Feuerbach ist in der Tat immer auch zu spüren, also er spricht ja dann vom Gattungswesen. Und in gewisser Weise könnte man sagen, projiziert Feuerbach nicht auf Gott, aber auf ein Gattungswesen. Das ist ja auch nicht so leicht zu finden, ne? Also wo hockt dieses Gattungswesen? Also da steckt natürlich auch noch die Vernunft irgendwie mit Eierschalen drin, die auch von Hegel her stammt. Also es, irgendwie gibt es da etwas, was ja universal wird und was das Wahre mit sich bringt. Gut, da könnte man erhebliche Fragen stellen und dein Bezug zu Marx, ja, die Interpretation mag so gewesen sein. Ich würde eine Nähe zu Marx jetzt aber nicht so negativ nur sehen. Marx hat ja auch eine Menge positive Elemente in die Philosophie eingetragen. Unter anderem die 11. Feuerbach-These, ne? Es geht nicht nur darum, die Welt zu interpretieren, sondern auch sie zu verändern. Finde ich zunächst mal einen wichtigen Punkt, dass Philosophie nicht nur darin bestehen kann, nachzudenken und zu betrachten, sondern auch wahrzunehmen, dass man auch als mit philosophischer Tätigkeit Weltveränderungen vornehmen kann. Ist erstmal eine für mich gute Grundlage und wird das auch auf die Theologie übertragen. Auch eine theologische Positionierung kann im besten Fall, ist hier zum Beispiel Theologie der Befreiung oder so, kann auch soziale Prozesse auslösen. Und kann dann auch zu einer Verbesserung von Verhältnissen beitragen. Auch zu einer Verschlechterung, das will ich nicht verheimlichen, natürlich. Es gibt philosophische Positionen, die zu Verschlechterungen beigetragen haben. Es gibt theologische, die zu Verschlechterungen beigetragen haben. Also man ist nie davor gefeit, aber Verbesserung ist möglich. Ja, also ich finde, wie gesagt, an Feuerbach spannend, dass er so einen Humanismus zu erreichen versucht. Ich finde spannend, dass er nicht platt die Religion ablehnt, so wie französische Aufklärer, die gesagt haben, das von gestern, das muss weg, wir haben jetzt was Besseres, sondern der gesagt hat, ja, in der Religion steckt etwas, ist was aufgehoben, was wir wieder anders beschreiben sollten und entdecken können. Ich finde eben natürlich aus theologischer Perspektive schwierig, dass er meint, damit Gott, den Bezug auf Gott lehnen oder beziehungsweise abtun zu können, das würde ich mal sagen, ist nichts schlüssig. Aber also seine kritische, selbstkritischen Bezug auf den Menschen, das finde ich, ist eine spannende Perspektive, die auch der Theologie gut tut. Und da bin ich halt, sehe ich mich da halt auch durchaus in der Tradition dieser großen Theologen wie Karl Barth, die das ja auch getan haben.
Ja, also das Feuerbachsche Buch hat viele Auflagen erlebt und es wurde dann ein Klassiker, insbesondere in freireligiösen und später auch freigeistigen Kreisen, klarerweise. Und ich denke, es kann auch heute noch Anlass sein, kritisch zu bleiben gegenüber Versprechungen der Religion. Ich will es nochmal an einem Punkt konkretisieren, der Auferstehungsglaube. Also, mit dem
Hatten wir
Tod
ja
ist
schon.
ja angeblich, ja, nach religiöser Verkündigung ist mit dem Tod ja angeblich nicht alles aus. So, da würde Feuerbach sagen, na, klassische Projektion, natürlich. Also der Mensch freut sich des Lebens, er möchte mehr Dinge erleben und verstehen. Er möchte nicht, dass es zu Ende geht. Das ist ein ganz zentrales, existenzielles Wunschdenken. Und das projiziert man an den Himmel und glaubt dann, es sei so. Und ja, wenn man sich aber die natürlichen Bedingungen unseres Körpers und dessen Funktionieren und so weiter anschaut, dann ist halt mit dem Tod alles aus. Er hat das durchaus geistreich in seinem frühesten Werk schon 1830 formuliert, und zwar anonym, weil damals nämlich Theologen an der Universität Erlangen durchaus einflussreich waren. Und das hat ihm am Ende seine akademische Karriere versaut. Er hat dann keine Professur bekommen, obwohl er ein anerkannter Dozent der Philosophiegeschichte war, weil die Zeit eben nicht reif war dafür, dass man dieses zentrale Versprechen des Christentums in Frage stellt und auf psychische Bedingungen des Menschseins zurückführt. Das bleibt doch ein Stachel.
Ja, d'accord. Also wir hatten ja schon mal eine Diskussion um die Auferstehung. Mir ist ja immer sehr wichtig, wenn man das thematisiert, nicht zu vergessen, dass auch wenn wir von dem Tod reden, wir von etwas ziemlich Unverstandenem reden. Der Tod, ja, also dieser Singular, das hatten wir ja diskutiert, ist eben nicht verstanden. Und deswegen ist die Auferstehung als Negierung des Todes deshalb nicht jetzt das plötzliche Rätsel und Geheimnis, wenn man vorher alles verstanden hätte. Schon der Tod ist für uns nicht wirklich verstanden. Und wir beißen uns daran die Zähne aus. Deshalb hört auch die Philosophie nicht auf. Sonst könnte man ja sagen, gut, die Philosophen, die haben irgendwann mal erkannt, wie die Welt ist und der Mensch. Und dann ist das, hat das sein Benehmen und dann kann man sich anderen Dingen widmen, weil die sind spannender und ertragreicher als die Philosophie. Aber tatsächlich geht die Philosophie immer weiter und es gibt immer wieder neue philosophische Schulen und neue Versuche, das zu ergründen. Ich glaube, das hat auch nicht wenig damit zu tun, dass wir kein wirklich gutes Verhältnis zum Tod entwickeln können. Was heißt Endlichkeit? Das ist leicht gesagt, aber nicht wirklich gut verstanden, denn wir können uns unsere Existenz nicht sozusagen außerhalb unserer Existenz vorstellen oder uns von außen sehen. Ja, also kurzum, das richtig, Auferstehung ist ein riesiges Problem, auch für zeitgenössische Theologie. Was man beobachten kann, ist ja, dass in kirchlichen Kreisen man immer weniger über Auferstehung redet. Ich halte das für ein Problem. Ich glaube, man muss dann auch dazu stehen und auch durchaus seine geringe Fähigkeit, darüber zu reden, zum Ausdruck bringen, aber deshalb nicht von der Sache lassen, weil die meiner Ansicht nach wie vor wichtig ist. Was das heißt, was ist Jenseitsglaube und dergleichen mehr, das hatten wir schon. Ich bin auch sehr zurückhaltend, weil das ist in der Tat dann schnell auch menschliche Projektion, aber der Zuspruch, dass mit dem Tod nicht alles aufhört, an dem halte ich durchaus sehr deutlich fest. Denn
Ja,
das ist für mich auch die, ja.
also Feuerbach hätte gesagt, der Einzelne vergeht, aber er hinterlässt Spuren und die menschliche Gattung besteht weiter. Und
Naja, die Gattung.
das Gattungswesen wirkt eben weiter.
Genau, das ist das Gattungswesen. Das ist dieser, na, ich sag mal, Gott-Zweistrich, den Feuerbach da hat. Ja, von dem die Liebe ableitbar ist, auch wenn einzelne Individuen ja schlecht sind, aber das Gattungswesen ist gut und vernünftig. Und ja, das hat, also ich meine, man könnte sagen, das ist eine Feuerbachsche Projektion Teil 2. Jetzt nicht mehr auf Religion, nicht mehr Gott genannt, sondern Gattungswesen. Gut, kann man darüber diskutieren. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt so einen kleinen Bogen geschlagen. Ich finde es zunächst mal, wenn ich es nochmal rekapituliere, ganz interessant, dass wir in manchen Stellen übereinstimmen, an anderen natürlich nicht. Aber dass es halt eben dieses Terrain oder dieses Gebiet gibt, das zwischen unseren beiden Positionen liegt, auf das wir beide jetzt nicht so den eindeutigen und letztgültigen Zugang haben.
Ja, also ich wollte Feuerbach als Klassiker einführen und ich denke, er bleibt spannend, wenngleich sein Stil an manchen Stellen etwas anstrengend ist, weil er eben auch durch Hegel geprägt war. Das spielt da mit eine Rolle. Aber die Thesen waren an manchen Stellen knackig und haben weitergewirkt. Und ja, wir werden weitere Bücher besprechen. Nächstes Mal bringst
Genau.
du eins mit.
Und zum Schluss vielleicht noch gesagt, ich würde auch jedem, der aus christlicher theologischer Perspektive auf das Buch schaut, raten, das Buch auch zu lesen, vielleicht auch nicht in Gänze von Seite 1 bis Seite 400 irgendwas, je nach Ausgabe. Ist also ein umfangreiches Werk, aber die Grundthesen, finde ich, sind auch aus theologischer Position durchaus wichtig und ernst zu nehmen. Ja, genau. Das nächste Mal zu einem anderen Buch, dann werde ich ein Buch mitbringen. Wir können gespannt sein.
Ich bleibe gespannt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Helmut, und bis bald. Tschüss.
Tschüss.